Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Viele sagen, Quant killt Buffett. Kann Quant den Buffett-Ansatz skalieren oder zerstört er genau das, was Value Investing stark macht? Genau diese Frage wollen wir heute besprechen. Willkommen zu einer neuen Folge von Stock Talk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zum Mitnehmen. Mein heutiger Gast ist Patrick Grewe, Chief Investment Officer bei Fund Grunstein, verantwortlich für Value Quant Strategieentwicklung. Vielen Dank, Patrick, dass du dir heute Zeit nimmst für uns.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier eingeladen wurde und wir ein bisschen über Quant und Value sprechen.
Sehr gerne, es freut mich auch. Bitte erzähl mal kurz einfach zu dir, was macht eigentlich ein Chief Investment Officer und wie sieht eure Strategieentwicklung aus und was ist eigentlich Quant-Strategie überhaupt, weil ich denke mal, einige unserer Hörer oder viele werden das gar nicht kennen oder heute zum ersten Mal hören.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich fange mal bei mir an. Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Das fragen mich sehr viele, aber in der Quantanalyse geht es um ganz verschiedene Punkte und verschiedene Herangehensweisen. Wir managen ja einen Aktienfonds, das ist der Hard Value Fonds, und der läuft genau mit dieser Quantanalyse. Und da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich war vor langer Zeit, nach meinem Studium, mal bei einem sehr fundamental geprägten Haus. Also da haben sehr stark Kennzahlen dominiert, so wie Herrn Buffett das auch macht. Die Kennzahlen sind ja für ihn auch, ich sag mal, der Ansatz und der Start für jede gute Investmentanalyse. Und danach war ich bei einem anderen Vermögensverwalter in Frankfurt, der sehr stark charttechnisch geprägt war. Das heißt, da ging die Chartanalyse mit her. Und mir persönlich hat beides nie gereicht. Ich fand immer, das ist zu wenig, das sagt mir zu wenig. Das ist zwar gut, aber das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche mehr. Und dann geht man schon fast ins Quantitative hinein, weil wir nutzen für die Analyse sowohl charttechnische Parameter, fundamentale Kennzahlen, sowie geopolitische Marktdaten. Und Herr Buffett hat ja sehr, sehr viele erfolgreiche, ich sag mal, Formeln aufgestellt, wie man erfolgreich an der Börse investiert. Das ist durchaus, ich sag mal, der Erfolg gibt ihm recht. Jeder, der erfolgreich ist und das über einen langen, sehr langen Zeitraum, der hat das auch wohl verdient, dass er mit seiner Strategie richtig liegt. Mir hat da ein rein fundamentaler Ansatz aber nie gereicht, weil ich immer mehr als das abdecken wollte und weil ich auch Daten direkt mitverarbeiten wollte und mich nur nicht immer auf Quartalzahlen verlassen wollte. So machen wir es, dass wir diese drei Punkte, also charttechnisch, fundamentale Daten und geopolitische Marktdaten zusammen kombinieren und daraus Kennziffern aufbauen und Value-Kennzahlen für uns aufbauen, nachdem wir den Fonds aktiv steuern.
Sehr spannendes Thema. Hört sich auch in die Richtung Stock Analyzer an. Wir machen es ja ähnlich. Also ich habe ja damals angefangen, einfach Warren Buffett zu lesen und seine Kennzahlen herausgeschrieben und das sozusagen seine Strategien digitalisiert für Privatanleger, weil es mir damals einfach zu viel Aufwand war und weil mir auch jetzt nur reine Kennzahlen oder reine Fundamentaldaten auch nicht gereicht haben. Also sehr spannend, finde ich, ein cooles Thema. Genau. Und wir haben im Vorhinein schon ein bisschen gesprochen, beziehungsweise habe ich dich auch ein bisschen gefragt nach verschiedenen Ansatzpunkten und du sagst, Anleger scheitern nicht an fehlenden Infos, sondern an fehlender Geduld. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu sagen? Was siehst du da vielleicht für konkrete Muster? Ist es das Overtrading? Sind es Emotionen, die die Personen in Hoch- und Tiefphasen mitreißt, wo sie zu früh verkaufen, zu spät kaufen? Was meinst du genau mit der fehlenden Geduld?
Ja, die fehlende Geduld im Markt ist halt vor allen Dingen, umso semi-institutioneller der Kunde wird, bis hin zum, ich sag mal, klassischen Privat- oder Endkunden, der sagt, ich möchte jetzt hier was für mein Alter anlegen und aufbauen, der kommt natürlich heutzutage an passiven Produkten wie ETFs gar nicht mehr vorbei. Und ETFs sind gut, sie bilden einen ganzen Index ab, das zu sehr niedrigen Kosten, aber ich kaufe halt immer den ganzen Index. Jetzt wissen wir auch die ganzen Statistiken und die Themen in den Bereichen, dass aktive Produkte günstiger sind und nur ganz wenige aktive Manager den Markt schlagen. Das ist ja immer so die Kontroverse, die dabei aufkommt. Aber man muss halt gucken, was für ein Anlegertyp bin ich? Und Geduld ist dann ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil wenn ich in einen ETF investiere und wenn ich vielleicht mal klein anfange wegen meiner Ausbildung, dann irgendwann voll im Beruf gehe, das auch über viele, viele Jahre mache, dann wächst dieser Sparplan in verschiedene oder in einem ETF immer weiter an. Und so ein ETF ist wie eine Achterbahn. Die hört nicht auf im Looping, die bleibt nicht stehen. Egal, was der Markt macht, ich bin immer mit 100% dabei. Und da muss man halt schauen, hat man die Geduld, sowas auszuhalten. Also ich war ja viele Jahre in der Vermögensverwaltung und eine meiner Fragen, die ich fast jedem Kunden immer am Anfang gestellt habe, ist, Sie kommen heute hier als vermögender Mann in die Vermögensverwaltung und möchten 1 Million Euro anlegen. Wenn ich Sie morgen anrufe und sage, gab einen Börsenkrach, jetzt haben Sie noch eine halbe, können Sie noch ruhig schlafen, ja oder nein? Und wenn dann der Kunde schon überlegt, so, oh, ruhig schlafen kann ich dann nicht mehr und weiß ich nicht, dann sollte man am Risiko arbeiten. Langfristig gesehen wissen wir alle, dass die Börse steigt, dass man langfristig gute Renditen hat und jeder Crash sieht weit in der Vergangenheit gar nicht mehr so schlimm aus, wie er war. Aber wenn man gerade in dem Moment dabei ist und vielleicht schon 5, 6, 7, 8 Jahre sein ETF bespart hat und dann hat man da eine schöne, stolze Summe angespart und dann rappelt's mal richtig. Irgendwas passiert auf der Welt, geopolitisch, irgendeine Krise, irgendwas eskaliert und die Börsen scheitern oder krachen mal 20, 30, 40% ein. Dann muss man wissen, ob ich das aushalten kann. Und da kommt halt die Geduld dazu. Viele können das eben nicht. Die sagen zwar vorher, sie können es, aber in dem Moment selber sagen sie, nee, ich gehe mal lieber raus. Nein, jetzt verkaufe ich mal ein bisschen was. Nein, jetzt lasse ich das mal. Und dann ist diese Geduldfrage halt ganz, ganz wichtig, weil ich muss mir klar sein, ich schlage den Markt mit einem ETF oder ich bin im Markt mit einem ETF immer nur dann gut, wenn ich langfristig über alle Krisen hinweg alles aushalte. Sobald ich Risiko steuern möchte, muss ich eine Struktur im Portfolio etablieren oder aktive Produkte mit dabei zu mischen. Sonst kriege ich das Risiko nicht gesteuert, weil das Risiko zum ETF ist immer eins zu dem Index, was er abbildet. Auch mit Themen ist es ähnlich.
Ist ja auch ein Thema von ETF, was man oft gar nicht bedenkt. Umso mehr, dass die Personen in ETFs investieren, umso mehr partizipieren ja eigentlich die großen marktkapitalisierten Unternehmen davon, weil ja die oft auch schwerer gewichtet sind. Das ist so ein Thema, habe ich mal vor kurzem gelesen und fand ich eigentlich ganz spannend, weil das natürlich auch einen Ausschlag gibt.
Und absolut.
Ich finde das sehr spannend mit der Geduld, dass du sagst, ist ja genau auch Warren Buffett sein Thema. Einfach ewig drinnen bleiben sozusagen, am besten bis zum Lebensende. Und dann hat man die besten Renditen. Er ist ja eigentlich so ein sehr, sehr langweiliger Investor gewesen, weil er immer auf eher langweilige Unternehmen gesetzt hat, aber natürlich auch ewig daran festgehalten hat. Und das hat ihm schon recht gegeben. Wie du sagst, da muss ich das Risiko, also wenn ich nicht auf ETF setze, dann muss ich das Risiko irgendwie anders in Angriff nehmen. Was ist jetzt so, also Warren Buffett war extrem diszipliniert, haben vielleicht nicht alle, wie du schon sagst, dann ruft dich der Kunde an, wenn es jetzt mal runtergeht. Und ich habe es auch schon öfters von anderen Bankern gehört, die gesagt haben, mein wichtigster oder mein aufwendigster Job ist, die Leute zu beruhigen. Was hast du für dich gefunden oder auch für deine Kunden, die Geduld erzwingen? Hast du da Regeln oder wie schaffst du es dann nicht, die Emotionen gewinnen zu lassen sozusagen?
Also das ist ein großer Vorteil, warum wir mit einer quantitativen Analyse arbeiten. Wir haben keine Emotionen. Ich habe zwar einen ganz kleinen diskretionären Part in der Analyse, es ist aber nur in der Aktienselektion und alles andere in der Analyse orientiert sich an Kennzahlen. Warum? Weil ich selber aus der Praxis ganz oft schon gesehen habe, dass erfahrene Asset Manager, die den Job schon sehr lange machen, irgendwann eine Belastungsgrenze haben, wo Fehler auftreten. Und das wird verstärkt, vor allen Dingen, wenn dann noch Kunden anrufen oder vielleicht das Team anruft und sagt, es geht runter. Warum? Wieso? Weshalb? Warum machst du denn nichts oder machst zu viel? Oder. Dann sind das alles Faktoren, die auf einen Menschen einwirken. Und das verleitet dazu, einfach falsche Entscheidungen zu treffen. Damit sowas mir nicht passiert, habe ich die quantitative Analyse entwickelt und halte mich daran. Ich habe feste Quoten, wann ich wie viel investiert habe, wie viel Kasse ich halte, wie hoch unser Beta ist, in der Korrelation zum Markt, in den Zielmärkten. Das ist alles festgeschrieben. Und ich persönlich, wenn du mich fragst, hätte in der einen oder anderen Phase im Markt auch schon mal mehr oder weniger Kasse gehalten, als unser Fonds oder unsere Strategie das vorsagt. Aber da braucht man dann wirklich die Disziplin und muss es auch eins zu eins so umsetzen, damit die Strategie auch funktioniert. Wenn man das nicht kann oder wenn man das nicht tut oder diese Disziplin nicht hält oder glaubt, ich weiß es besser, dann hat man die Probleme dazu, dass man dann falsche Entscheidungen trifft. Ganz, ganz populäres Beispiel dazu, Jim Simmons, der den Tech Renaissance Fund aufgelegt hat, der erfolgreichste Hedgefonds aller Zeiten, den es jemals gab, ist Mathematiker und hat auch in der Finanzkrise 2008, war er so kurz davor, den Stecker zu ziehen bei sich im Quantmodell und hat gesagt, ich lasse das, ich mache das nicht mehr, ich mache ihn aus. Und sein Chefmathematiker hat ihn abgehalten und hat gesagt, lass die Maschinen laufen und vertraue der Mathematik. Ich meine, der Fonds, jeder, der ihn kennt, der ist geschlossen, keiner kann da mehr investieren, es ist nur noch für Mitarbeiter, aber der hat eine Durchschnittsrendite von 60% im Jahr gemacht. Wirklich extrem gut. Und da, obwohl der in dem Jahr 80%, knapp 60% im Minus war, hat er das nur mit der Mathematik, nur mit Einhalten fester Regeln und Grundsätze es geschafft, noch das Jahr mit knapp 80% positiv zu beenden. Und das muss man ja erstmal sagen, wenn man bei minus 60 den Stecker gezogen hätte, dann wären wir da geblieben. Deswegen sind Grundsätze und Regeln, die für jeden individuell sein können, es gibt ganz, ganz viele Wege, die nach Rom führen an der Börse. Die einen sind besser, die anderen sind schlechter. Aber ich glaube, ein grundfestes Handwerkszeug, an das man sich definitiv immer halten sollte, sollte jeder, der an die Börse geht, langfristig auch dabei halten und sich vielleicht auch sogar aufschreiben, dass wenn es mal eine kritische Marktphase gibt, dass dann auch immer wieder an diese Regeln bedacht wird. Tendenziell kommt das häufiger vor, wenn es runtergeht, als wenn es raufgeht.
Tja, das glaube ich dir, ja. Und ich bin da extrem d'accord mit dir. Gerade mit den Zahlen, das war damals bei mir genau dasselbe. Ich habe, ja, wenn du bei Null anfängst, dann musst du dir irgendwo die Infos holen. Und da habe ich mir dann auch irgendwie gedacht, naja, ein Börsenbrief, sage ich jetzt mal, der von dem Banker geschrieben wird, ist ja auch wieder trotzdem, wenn er nicht auf Mathematik basiert, auch wieder nur seine Meinung. Und mein liebstes Beispiel ist, wenn ich ein iPhone habe, dann mag ich Apple lieber als Samsung. Das heißt, ich werde die voraussichtlich auch besser bewerten. Und dann habe ich mir eben auch nur auf die Kennzahlen fokussiert, weil ich gesagt habe, ja, die machen keinen Fehler. Zumindest nicht so wie Emotionen, wo man schnell mal irgendwie getriggert wird in eine Richtung. Und das spannendste Beispiel, also ich finde auch sehr, sehr spannend mit deinen mathematischen Beschreibungen, weil da sieht man wieder, dass eigentlich genau nur der letzte Part, also wir Menschen, sind ja dann die, wenn wir das nicht einhalten, die Regeln, wenn wir unsere Strategie nicht einhalten, nur dann scheitern wir eigentlich.
Also es kommt natürlich auf die grundsätzlichen Strategien und Regeln an, aber ich würde mal per se sagen, wenn man sich jetzt an Grundsätze wie die von Warren Buffett hält, erstens, verkauf nur Unternehmen, die du verstehst. Ja, also ja, und investiere nach den klassischen Kennzahlen, die er auch immer gelebt hat, ja. Und guck dir den Free Cashflow an. Und. Und man betet das nur an. Dann glaube ich, kann man relativ gut einen aktiven Ansatz nachbauen, mit dem man trotzdem gute Renditen machen kann. Ob das jetzt besser ist als ein ETF oder als ein aktiver Fonds, das hängt wiederum davon an, wie man es ausgestaltet in der Entscheidung des Unternehmens, des Prozesses. Da gibt es natürlich viele, viele Abzweigungen und Wege, die man dort gehen kann.
Was sagst du jetzt zum Beispiel Privatanlegern, die vielleicht jetzt nicht das Kapital haben, bei euch dabei zu sein oder die einfach noch am Anfang stehen? Was empfiehlst du denen an Regeln oder vielleicht ein Modell, ein ganz ein einfaches? Du hast eh schon gesagt, okay, Warren Buffett, berühmtes Beispiel, Circle of Competence, kauf nur das, was du wirklich verstehst. Aber hast du da vielleicht noch ein paar Tipps sozusagen oder ein paar Themen, die du dir ganz am Anfang anschaust, bevor du überhaupt eine Aktie in Betracht ziehst?
Erstmal würde ich schauen, wenn man auch, es gibt ja so unglaublich viele Aktien. Meistens kann man ja nur die kaufen, die man kennt, weil die man nicht kennt, die, da weiß man ja gar nicht, dass es die gibt. Und allein wir haben im Anlageuniversum über 3.300 Werte. Das ist eine Menge, wenn man bedenkt, dass der MSCI ungefähr 1.600 Werte abbildet. Und es gibt noch so viele mehr. Also in meiner Datenbank sind über 30.000 Aktien, die alle datiert sind und handeln. Ich kenne die auch nicht alle. Muss man ehrlich mal so sagen, weil das sind Unternehmen bei, die kennt man einfach nicht alle. Aber wenn man anfangen möchte, Aktien zu investieren, dann sollte man sich erstmal damit auseinandersetzen, okay, welche Unternehmen an der Börse gibt es überhaupt, damit ich erstmal ich sag mal, meine Augen für den Markt so ein bisschen öffne und sollte mich fragen, alles, was ich irgendwie mal zu Hause habe. Man geht einfach mal einen Tag durch seine Wohnung, durch sein Haus und schreibt sich alle Produkte auf, die man so kennt, die man benutzt. Ob es das Auto ist oder ob es das Handy ist oder der Fernseher oder. Und schreibt sie sich mal auf. Und dann guckt man sich dazu mal die passenden Unternehmen an, wo das herkommt und wer davon an der Börse ist. Dann hat man erstmal schon so einen kleinen Überblick, was es überhaupt gibt. Weil das werden sehr viele sein Unternehmen, die man rauskommt und man sagt, das wusste ich gar nicht. Und dann würde ich erstmal anfangen, warum habe ich mich für Produkte oder Dienstleistungen aus dem jeweiligen Bereich damals entschieden? Das ist dann viel Konsumgüter, wenn man es im Haus macht, aber es geht im Leben so weiter. Und so kann man quasi seinen Horizont für die Aktien, die es gibt und die Möglichkeiten erstmal in seinem täglichen Alltag als ganz einfache Übung, wenn man jetzt noch gar keine Berührungspunkte hat, erweitern damit. Und wenn man das so gemacht hat, dann hat man irgendwann eine Liste von 200, 300, 400 Werten. Und dann kann man überlegen, okay, welche davon gefallen mir eigentlich richtig gut? Wo kaufe ich immer wieder was Neues? Und bevor man dann wenn man dann natürlich sich mehr damit interessiert, Bücher liest, dann kann man auch irgendwann Kennzahlen mit dazu nehmen und. Aber das ist so eine ganz einfache Faustformel, wo man einfach mal so einen Überblick über den möglichen, ich sag mal, Investment, über die Möglichkeiten des Investments kriegen kann.
Cooler Ansatz. Dann nehme ich gleich zum Anlass, dass ich sage, die Hörer, die sollen gleich mal in die Kommentare schreiben, welche Artikel sie dabei finden. Hatte ich jetzt so noch nie. Ist echt ein spannender Ansatz, ja. Wir haben jetzt Warren Buffett schon ein bisschen gehuldigt, sage ich jetzt mal, für seine sehr guten Anlagestrategien. Aber natürlich, wo Sonnenschein ist, da gibt es auch Kritikpunkte. Du sagst ja, du würdest bei der Portfoliokonzentration ein bisschen widersprechen. Warum? Was stört dich da oder was würdest du da anders machen?
Also, wir haben ja einen Publikumsfonds. Das heißt, dieser Publikumsfonds unterliegt klaren Regeln. Das heißt, keine Einzelposition darf größer 10% sein. Die 10 größten Positionen dürfen nicht größer 40% sein. Das sind klare UCITS-Regeln für so einen Aktienfonds, den man aufgelegt hat. Warren Buffett ist da sehr speziell, weil er hat ja keinen Fonds. Er ist ja eine Gesellschaft, eine Investmentgesellschaft. Und mit Berkshire Hathaway hat er keine Regeln so gesehen. Das heißt, er kann 100% Kasse halten, wenn er es möchte. Der kann aber auch, so wie er es gemacht hat, 40% in Apple investieren und 20% in Amex und dann noch einige große Ölbeteiligungen halten, ohne irgendein Regelwerk zu verletzen. Das klappt für so einen Investor, der auch die Cash-Reserven hat, um viel zu jonglieren, klappt sowas unglaublich gut. Und umso konzentrierter das Portfolio ist, umso besser die Chance, eine Outperformance zu erzielen. Ich kann mit einem Index nie eine Outperformance gegen den Index erzielen, weil ich bin ja in den Index investiert. Das ist ja nicht möglich. Es geht ja nicht. Also braucht man ein konzentriertes Portfolio. Aber für den Endkunden oder für den Privatanleger, wenn ich jetzt 40% in eine Apple gelegt hätte vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren in dem Sinne, dann wäre das sehr, sehr gut gelaufen. Ob das aber in Zukunft die nächsten 20 Jahre auch so läuft, ist natürlich ein ganz anderes Risiko-Rendite-Verhältnis, als wenn ich jetzt sage, ich baue mir ein breit diversifiziertes Portfolio auf, womit ich konstant eine gute Rendite von 7, 8, 9%, 10%, 12% erwirtschaften kann, anstatt so eine so hohe Einzelkonzentration zu machen. Weil Herr Buffett, der hat ja auch ganze Firmen gekauft, Versicherer, die ihn dauerhaft mit Cashflow extrem gut geflutet haben und auch ausgestattet haben. Das heißt, wenn er da mal schräg lag in der Position, hat er immer die Möglichkeit, diese Position zu erhöhen, oder abzustoßen, eine neue größere Position aufzubauen. Jetzt Möglichkeiten, die jetzt der klassische Privatanleger nicht hat. Außer er hat jetzt ein unbegrenztes Konto und sagt, egal was passiert, ich verdoppel oder leg auf oder mach mehr, immer wie ich will. Aber in der Regel haben das die meisten ja nicht. Deswegen ist da Diversifikation immer auch ein Teil Risikostreuung. Und Risikostreuung ist auch dafür verantwortlich, dass man weniger Rendite hat. Das muss einem klar sein. Aber keiner kann einem sagen, was in 10 Jahren passiert und welche Unternehmen die Top 10 Champions in 10 Jahren sind. Dafür ist der Markt viel zu dynamisch, viel zu viele Entwicklungen, Regulierungen, Möglichkeiten am Markt, die sich erst ergeben. Deswegen, da baut man das besser auf über eine gewisse Diversifikation.
Definitiv. Und da sprichst du mir eigentlich aus der Seele, weil das ist immer so ein Punkt, genau, wenn Buffett bzw. Berkshire wieder die Daten veröffentlicht, dann kaufen ja die Leute immer wie wild oder gefühlt zumindest genau die neuesten Positionen, die er auch investiert hat. Und da denke ich mir halt immer, mit dem Ansatz, das wird nicht funktionieren, weil so ein Unternehmen wie Berkshire oder andere, die halt größere Positionen in Aktien kaufen, die haben mal ganz andere Möglichkeiten, die haben andere Strategien, wo vielleicht andere Ziele dahinter stecken wie bei einem Privatanleger. Und dann sind aber die Leute genau die dann enttäuscht sind und die dann sagen, boah, die Börse, die ist böse oder die Börse, da habe ich Geld verloren. Aber die schauen sich halt das nicht wirklich an, sondern die denken, okay, Buffett hat das jetzt gekauft, was der Hintergrund ist, das hinterfragen sie eigentlich nicht. Die denken sich nur, okay, das ist eine Investmentlegende, zack, kaufe ich auch. Aber dass das schon im Preis dass es schon im Kurs eingepreist ist oder da gerade eingepreist wird und dass der halt ganz andere Möglichkeiten hat, wie du sagst, der hat extrem viel Cash, kann nachkaufen, kann verkaufen, das bedenken halt da die wenigsten.
Bestes Beispiel da in dem Bereich ist zum Beispiel die Occidental Petroleum. Die hat er gekauft. Die war sehr lange in seinem Portfolio und hat er immer wieder nachgekauft. Und der Kurs von der Occidental hat sich in den letzten 2 Jahren jetzt nicht wirklich mit Ruhm und Gloria bekleckert, sondern war eher nicht so erfolgreich in dem Bereich. Er kauft aber deutlich mehr von der Firma immer weiter, hat seine Position immer weiter übernommen und überlegt sogar eventuell das ganze Unternehmen zu kaufen. Also es sind ja immer so Abwägungen, die aufkommen bei ihm. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die erstens für den Anleger nicht nachmachbar sind, weil das Kapital, ich kenne zumindest keinen Privatanleger, der genug Kapital hat, aber erstmal schwierig nachzumachen für den ganz Normalsterblichen wie dich und mich hier. Das ist ja nicht möglich und vor allen Dingen auch die Geduld dabei, weil wenn ich immer wieder nachlege und der Kurs verbilligt sich, die Aktie fällt und ich lege wieder nach und die Aktie fällt und sage, ach, Buffett hat doch gekauft, die Aktie fällt weiter und ich kaufe weiter. Habe ich denn die Geduld oder verstehe ich das höhere Ziel, was vielleicht hinter dieser Investmententscheidung steckt? Und dieses reine Nachlaufen ist da durchaus schwierig. Es ist genauso wie alle, die Position nach Buffett kaufen, sind quasi sein Risiko-Hedge, weil wenn er das veröffentlicht und die Position danach 8% vorne ist, dann ist er 8% vorne. Alle haben erstmal eingestiegen, die sind keine 8% vorne. Aber er hat erstmal einen kleinen Risiko-Hedge auf jeden Fall.
Ja,
durch seine Berühmtheit.
Ja, ich weiß es noch. Das war vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, welches Unternehmen das war, aber dann ging das genau in dem Moment oder mehr oder weniger in dem Moment, als das veröffentlicht wurde, 10% drauf, zack. Jeder dachte sich wahrscheinlich, boah, cool, aber im Endeffekt, wie du sagst, es war eigentlich nur der Gewinn von Buffett.
In dem Sinne. Er hat ja auch BYD sehr früh gekauft damals. Also das hat er sehr früh erkannt. Elektromobilität, damals ein Thema, gute Kennzahlen in China. Mittlerweile ist BYD der größte, zweitgrößte mit Tesla. Die wechseln sich ja andauernd ab. Elektroautohersteller der Welt. Es geht immer wieder, ne? Sehr früh eingestiegen und dann ist er irgendwann ausgestiegen. Und dieser Einstieg war relativ populär. Da ist aber relativ lange sehr wenig passiert. Und dann irgendwann kam diese Entwicklung. Das sind aber Prozesse, die teilweise Jahre dauern oder auch wie bei einer Apple oder bei einer Amex. Das sind Prozesse, die Jahrzehnte dauern, bis es halt diese Ertragskraft entwickelt, die sich Anleger manchmal in den Bereichen wünschen. Das ist so, ich kaufe das, was er gekauft hat und morgen ist alles schon super. Genau, aber wenn dann Wert mal 20% hinten liegt, nur weil Herr Buffett den gekauft hat, dann hat er vielleicht einen langfristigeren Horizont und er denkt ja nicht in 3 oder 4 oder 5 Jahren, sondern hält Positionen ja Jahrzehnte und Dekaden. Und da muss man auch wieder auf seine eigenen Bedürfnisse eingehen ob ich überhaupt, also jeder, der unter 5 Jahre ist und an die Börse geht, dem würde ich sowieso davon abraten. Aber habe ich denn überhaupt die Muße, 20, 30 Jahre in einem Wert zur Not investiert zu bleiben? Ist das überhaupt, kann ich diese Anlagephilosophie überhaupt für mich selber verfolgen? Das muss sich jeder selber beantworten.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Geduld, wie wir ganz am Anfang gesprochen haben. Genau. Jetzt haben wir gesagt, Konzentration kann gut sein, kann nicht gut sein, je nachdem Portfoliotyp oder Anlegestrategie. Wo sagst du jetzt, wenn wir einen normalen Privatanleger hernehmen, wann ist Konzentration okay und wann ist das vielleicht schlecht oder führt das zur Selbstüberschätzung?
Also das würde ich ein bisschen von dem Erfahrungsstand abmachen, je nachdem, wo jeder für sich selber steht. Wenn man jetzt gerade von der Börse anfängt, würde ich tendenziell von Einzelwerten abraten, weil man hat jetzt auch gerade die letzten Wochen gesehen, die ganzen Serviceanbieter im Technologiebereich sind wegen KI und Investitionsdruck massiv unter Druck geraten und die haben teilweise 20, 30, 40, 50% ihres Börsenwerts eingebüßt. Aber der Index, da sind 2-3% Bewegung gewesen. Wenn ich jetzt sage, ich bin total der Service-Applikations-Enthusiast und war in dem Bereich sehr stark investiert, dann müsste mir klar sein, dass wenn eine Branche mal richtig unter Druck gerät, auch so 30-40% Minus relativ schnell entstehen kann. Am Anfang mit dem Index so 2%, die erträgt, glaube ich, jeder oder jeder, der an der Börse ist, sollte das zumindest mal ertragen oder auch mal 5 oder auch 10. Da ist es natürlich deutlich, ich sag mal, besser, wenn man erstmal mit, aktiven Fonds, ETFs anfängt und sich darüber sein Portfolio aufbaut und dann erstmal, einen Grundbaustein MSCI World, dann sich ein bisschen überlegt, will ich vielleicht noch was anderes dazu haben, ein bisschen Emerging Markets, will ich Fonds haben, die bestimmte Bereiche abdecken wie Value, Growth. Unser Fonds ist ja sehr, sehr value-lastig. Wir sind ja ein Value-Fonds. Wir wollen ja auch als Value-Baustein gesehen werden. Wir haben zum Beispiel keine Unternehmen im Fonds, die nicht profitabel sind. Alle Unternehmen sind profitabel, alle zahlen Dividende. Dann habe ich das mit drin, dann will ich vielleicht noch einen Growth-Baustein, irgendwas, was in die Erwartung hereinwächst, so Unternehmen, die in 5 Jahren super sein könnten, also ein höheres Risiko natürlich, weil das weiß ich ja nicht, aber natürlich auch teilweise Erfolgsstories wie Palantir, die ein absoluter Growth-Wert sind, die dann natürlich auch hervorragende Renditen, aber auch massive Schwankungen haben, wo man sagt, ich baue mir darüber, über die Bausteine, die ich brauche, peu à peu mein Portfolio auf. Und wenn ich dann halt in dem Bereich das gemacht habe und dafür ein Gespür habe, dann würde ich also die großen Positionen, so mit 5-10%, würde ich immer die aktiven und passiven Produkte gewichten. Und wenn ich mich dann immer sicherer fühle und meine Idee habe, dann würde ich mal mit 1-2% des Portfolios mal einen Wert mit dazu nehmen und mal gucken, wie der sich so im Verhältnis und mich so ein bisschen rantasten. Ich würde es nicht direkt nur in Einzelwerte gehen zum Beispiel.
Kann ich so unterschreiben.
Ist der konservativere Ansatz. Und,
natürlich.
Also erfahrungsgemäß, wenn man sich mit Freunden über Börse unterhält, kann dir jeder 3 Unternehmen nennen, mit denen er mindestens 200% gemacht hat in den letzten 6 Monaten. Aber das ist immer nur die halbe Seite der Medaille, weil die Menschen, es hört sich immer viel besser an, wenn man sagt, da habe ich ein Unternehmen gekauft, das ist direkt durch die Decke gegangen und das habe ich gesehen und wusste ich und hier und da. Aber die 3, wo es nicht geklappt hat, da muss man immer vorsichtig sein. Deswegen, also
wenn es überhaupt nur 3 sind.
Wenn es überhaupt nur 3 sind, so ist es ja. Ich meine, den Lucky Punch, den kann man mit Glück treffen, aber ich mache das ja beruflich. Ich habe wenig Glück, glaube ich. Ich mache deswegen sehr viel über die Analyse, weil ich wenig Glück und Glauben habe. Also ich glaube da nicht und ich hoffe da nicht, sondern ich verlasse mich auf die Sachen, die ich für mich persönlich greifen kann. Und das würde ich auch jedem Privatanleger so empfehlen. Erstmal breit anfangen und dann, Jahr für Jahr ein bisschen mehr in die Einzelaktien hineintesten, in Bereiche. Und wenn man durch seine Wohnung oder sein Haus gegangen ist, hat man ja auch schon eine Möglichkeit an Vielzahl von Aktien, die einem aus irgendeinem Grund mal gefallen haben, dass man das Produkt zumindest des Unternehmens schon mal erworben hat.
Und du hast ja schon ein Thema besprochen. Ihr im Fonds seid auch sehr value-lastig, ihr nehmt nur profitable, aber ihr geht auch auf sozusagen innovative Unternehmen, ein bisschen mehr Risiko. Da kommen wir gleich zum nächsten Buffett-Punkt, der Burggraben. Du sagst, oder wir, ich habe dich gefragt, was ist der meist überschätzte Burggraben? beziehungsweise ist es ja dann gar keiner. Du sagst Innovation, der wird oft als Burggraben verkauft, muss aber nicht sein und ich bin da d'accord, aber ich höre gern mal deine Meinung dazu.
Ja, die Innovation, vor allen Dingen auch in der Technologie, haben wir ja immer wieder Innovation, Neuheiten, das haben nur die, das können nur die Unternehmen, deswegen haben die jetzt den Burggraben und einen Vorsprung. Aber gerade in der Zeit von KI und Möglichkeiten und Entwicklung wissen wir gar nicht, welches Startup da in welchen Bereichen sehr schnell hervorkommt und auf einmal ganze Bereiche oder Sektoren eigentlich überflüssig macht oder maximale Kapazitäten einspart, weil es viel, viel schneller geht. Da muss man eher mal schauen, wenn man sagt, ein richtiger Burggraben sind eigentlich Unternehmen, die Patente haben, so Sachen, die man nicht sofort kopieren kann. Ein ganz großer Burggraben, auch wenn viele das nicht so sehen, ist zum Beispiel die Tabakindustrie. Die Tabakindustrie ist weder innovativ, also jetzt kommen die Erhitzer, okay, das kann man unter innovativ vielleicht ein bisschen abstempeln, dass das passt, so innovative Erhitzer, okay, aber im Endeffekt sind es immer noch Rauchprodukte, wir haben die auch empfangen, weil die einfach extrem gute Kennzahlen haben, aber die Eintrittshürde, ein neues Tabakunternehmen zu gründen, ist dermaßen hoch, weil die Regulatorik weltweit so hoch ist, dass es kaum möglich ist, für einen neuen Marktteilnehmer in diesen Markt einzutreten, wenn der nicht enorme liquide Mittel mitbringt. Das heißt, da ist so der Burggraben eigentlich mehr die Regulatorik in dem Bereich als die klassische Innovation oder auch Stellung im Markt. Es ist unglaublich schwer, Unternehmen im Markt den Rang abzulaufen, die Patente im Medizinbereich haben oder auf gewisse Designs oder Anwendungen. Das ist natürlich ein Schutz für das Unternehmen und das hilft dem Unternehmen natürlich auch, seine Marke und seine Rechte zu schützen. Ja, wir sehen es zum Beispiel in einem ganz, ganz, ganz berühmten Beispiel bei Coca-Cola. Coca-Cola, jeder, wenn man sagt, die Brause mit dem Bären, mit dem Polarbär, weiß jeder, Coca-Cola ist gemeint. Das Image von Coca-Cola wurde Jahrzehnte aufgebaut und wir sagen ja auch, ich hätte gern eine Coca-Cola, nicht eine Cola. Es ist ja schon in die Marke etabliert. Ganz einfaches Beispiel und was sich auch etabliert hat für Markendurchdringung, was sich auch für einen gewissen Burggraben hält. Jeder von uns würde sagen, gib mir mal bitte ein Zewa und gib mir mal nicht bitte eine Stoffserviette oder ein Tempo. Das sind oder ganz klassisches Beispiel jetzt im Sommer, wenn wir alle wieder rausgehen und die Terrasse abspritzen müssen, dann sagen wir gehen die Terrasse kärchern. Ja, das
genau,
das sind die Klassiker, wo Unternehmen einen Burggraben haben, da weiß man, das ist die Qualität, das ist die Marke, die dahinter steckt, die haben jahrzehntelange Erfahrung, das sind so Burggräben, die sind sehr schwierig zu kopieren, selbst wenn da jetzt ein Kärcher rauskommt oder ein Druckleistungsreinigungsgerät von irgendeinem chinesischen Anbieter, was von Xiaomi rauskommt oder, wird man trotzdem nicht sagen, gib mir mal den Lu X3 oder was auch immer, sondern man ist halt bei dem Kärcher. Man hat da eine Markendurchdringung. Das sind halt Unternehmen, die halt es geschafft haben, über Jahrzehnte sich eine Marke, einen Burggraben aufzubauen, den man nicht so leicht kopieren kann, auch wenn der Preis des Markenproduktes vielleicht ein bisschen höher ist, aber dann dadurch auch für Qualität steht.
Da gibt es auch ein spannendes Beispiel in Österreich. Also ich finde halt, das ist Red Bull. Ist auch ein extrem berühmtes Beispiel, haben wir das mal auch für einen TV-Podcast angeschaut, ob das für Warren Buffett interessant wäre. Und ja, von den Zahlen her natürlich sehr spannend, aber das ist genauso auch, das verleiht Flügel und im Energy-Bereich gibt es ja heutzutage extrem viele. Aber es heißt ja zum Beispiel auch, das kann man zwar zum Party machen, aber es heißt ja auch, gib mir ein Wodka Bull bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber da sagt auch keiner, gib mir ein Wodka Monster oder ich will, oder auch beim Fortgehen oder irgendwo, wenn jemand einen Energy Drink will, der sagt immer Red Bull, egal was das dann wirklich ist. Und da hast du definitiv recht, also da gebe ich dir 100% recht.
Das ist ja auch so.
Ja, und auch gerade mit den Eintrittsbarrieren, das ist so ein Thema, das ist echt ein Burggrabe, weil, wie du sagst, du brauchst halt enorm viel Kapital und auch das ist ja das Zweite, finde ich, auch wenn du enorm viel Kapital hast, du musst erstmal nachkommen, du musst das erstmal besser machen, du musst erst einen Namen machen. Das ist ja wie auch, finde ich, im Finanzsektor, du brauchst irgendwo auch Vertrauen. Weil wenn gerade bei heiklen Themen, Medizin oder vielleicht auch Chipherstellung, wenn da jetzt ein etabliertes Unternehmen ist, das namhafte Firmen beliefert oder es kommt ein neues Unternehmen, dann brauchst du da auch mal zuerst einen Beweis, sage ich jetzt mal, oder auch Vertrauen in das neue Unternehmen. Und bei dem etablierten sage ich, okay, ja, das funktioniert, fertig.
So ist es. Und das ist auch ein Vertrauen, was sich die Marke über Jahrzehnte aufbaut und wofür dieses Unternehmen dann auch steht.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über Kennzahlen gesprochen. Bei uns beiden sind Kennzahlen wichtig. Es gibt natürlich welche, die sind sehr spannend oder die sind sehr aussagekräftig. Es gibt manche, die werden sehr oft bemüht, aber sind für uns beide eher schwierig zu betrachten, zum Beispiel das KGV. Ich glaube, es ist fast das bekannteste, oder die bekannteste Kennzahl, die benutzt wird, gerade bei Privatanlegern. Ich habe jetzt erst wieder einen Zeitungsartikel gelesen, wo der Banker auf Basis des KGVs in der Regionalmedium gesagt hat, okay, diese oder jene Aktie ist teuer oder billig. Und da war ich schon ein bisschen so skeptisch oder habe schon ein bisschen drauf ge ge ja, so ein, ja, war mir nicht ganz sicher, wie ich das jetzt sehen soll, weil ja KGV nicht unbedingt immer die beste Kennzahl ist. Was sagst du da dazu?
Ja, also das KGV, man muss es sich halt halten, es ist ja eine statische und eine dynamische Komponente. Da der Kurs ist ja die dynamische Komponente. Der ändert sich, wenn die Börse offen ist, jede Sekunde ändert sich der Kurs. Und die statische Komponente ist der Gewinn. Der wird gemeldet vom Unternehmen, je nach Periode, alle 3, 6, 12 Monate. Und deswegen ist es relativ schwierig, als Value Investor sich nur auf den KGV zu verlassen, finde ich persönlich. Weil natürlich bei oder auch bei Wachstumsunternehmen ist es ja genauso. Teilweise haben Unternehmen KGV von 200 und die Unternehmen steigen weiter. Ist es dann teuer? Ist es dann billig? Wo muss ich es einordnen? Selbst wenn ich Branchenvergleiche ziehe, in derselben Branche, im selben Sektor, gibt es Unternehmen, die doppelt so teuer sind wie andere Mitbewerber, die aber trotzdem weiter steigen und ihre Erwartungen an den Markt erfüllen. Deswegen, wir machen es so, also auch ein ganz klassisches Beispiel. Wir haben in dem Fonds, als wir aufgelegt haben, Anfang 23 die Rolls-Royce gekauft. Nicht die Automarke, sondern den Flugzeug- und Turbinenhersteller. Als wir die gekauft haben, als Value Investor, stand das angeschlagene KGV im Bloomberg Terminal und bei allen Plattformen, wo man so nachschauen kann, bei knapp 99. Jetzt sagt man, 99er KGV ist ja gar nicht billig. Ist ja relativ teuer. Warum kauft man als Value Investor so ein Unternehmen? Naja, da muss man ein bisschen tiefer reingehen. Und das meine ich halt damit, es kommt drauf an auf das Unternehmen. Rolls-Royce hat viele Verträge gehabt, dass die haben Geld verdient, wenn die Flugzeuge fliegen und wenn die Turbinen laufen. Dann hat das Unternehmen Geld verdient. Dann werden die Unternehmen gewartet, die Cashflows steigen und das KGV würde sich durch den erhöhten Gewinn anpassen. Aber wir kamen aus einer Zeit, in der Flugzeuge nach Covid irgendwann sehr wenig geflogen sind, weil das globale Reisen einfach eingestellt wurde. Das heißt, man hat eine retroperspektivische Betrachtung aus der Vergangenheit genommen und die sich angeguckt und hat gesagt, nee, das Unternehmen ist teuer. Wir haben es bei einem Pfund gekauft und haben durch die Cashflows, die wir erwartet haben, ein Fair Value berechnet, dass unser KGV nach unserer Fair Value Berechnung knapp bei 14, 15 lag. Also extrem preiswert. Warum? Weil wir gesagt haben, diese Flugzeuge fliegen aber schon wieder. Das Unternehmen arbeitet schon wieder. Das Unternehmen ist in der Teilrestrukturierung. Da sind ganz viele Prozesse schon wieder am Laufen, die wir mit eingerechnet haben. Aber der Gewinn war noch vom letzten Quartal. Also alt. Wir haben aber die Sachen, die jetzt schon passieren, mit eingerechnet, sind auf das niedrigere KGV gekommen. Und siehe da, das Unternehmen hat sich peu à peu angepasst und hat sich dem Wert des KGVs wieder genähert, den wir berechnet haben. Und der Kurs ist von einem Pfund jetzt auf über 13 Pfund in 3 Jahren gestiegen. Also auch eine extrem schöne Entwicklung aus der Krise raus, wo ich sagen kann, das Unternehmen, nur das KGV einzeln zu betrachten, sagt halt relativ wenig aus.
Das ist ja im Endeffekt auch ein bisschen ein Punkt, wo man sagt, die Börse, die steigt gerne nach oben sehr stark, aber auch nach unten ein bisschen übertrieben. Also die oft gehypt werden, die werden ja dann auch oft sehr zu Tode geprügelt. Kann man
Natürlich,
das, also da fließt sowas dann halt auch rein.
ja, es ist natürlich so eine Nvidia zum Beispiel. Ich glaube, die Aktie kennt jeder, Chiphersteller jeder. Also ich kenne die Nvidia noch früher aus meiner Jugendzeit, als ich mir so ein Gaming-PC zusammengeschustert habe und irgendwie meine Eltern gezwungen habe, mich zu so einem Computerladen zu fahren und mir so eine GeForce-Grafikkarte irgendwie einzubauen. Daher kenne ich Nvidia noch. Aber mittlerweile ist das Geschäftsmodell von der Nvidia ein ganz anderes. Und die Markterwartung an das Unternehmen in der Herstellung von Hochleistungsprozessoren und Grafikkarten und den Themen sind einfach so viel höher, dass selbst wenn Nvidia hervorragende Zahlen liefert, die in den Markterwartungen liegen, also der Anspruch des Marktes ist so hoch, dass das Unternehmen trotzdem teilweise Kurse abgibt und im Kurswert verliert. Das heißt, das Unternehmen braucht nicht exzellente Zahlen, gute Zahlen, sondern muss überragende Zahlen liefern, um überhaupt diesen weiteren Anstieg zu rechtfertigen, weil es schon so hoch bewertet ist. Und dann hat man natürlich bei solchen Unternehmen eine extrem hohe Fallhöhe. Weil wenn das Unternehmen mal nicht liefert oder patzt, dann ist der Erwartungswert da des Marktes natürlich um einiges höher als bei einem Unternehmen, was sehr nah an den Erwartungswerten tangiert und gar nicht diese Entwicklung hat. Aber da muss man auch bedenken, so eine Nvidia ist natürlich auch deutlich schneller und sehr deutlich stärker gestiegen als andere Unternehmen. Also man muss es für sich in die Waagschale legen. Was gefällt einem da besser und welche, also wenn ich mal vertrage, dass so eine Aktie 50% fällt, dann ist das okay. Wenn ich das aber nicht vertrage, dann würde ich ein anderes Risikoprofil auch in der Einzelaktienauswahl wieder nehmen.
Ja, also der Markt, der will ja, dass man die Erwartungen erreicht oder übertrifft und nicht, ob die Unternehmenszahlen jetzt gestiegen sind oder gefallen sind. Ist ja immer eine Erwartungshaltung. Da kann man sich natürlich auch, glaube ich, als Privatanleger ein bisschen danach richten, wie ist gerade die Marktstimmung von einem Unternehmen oder wie sind die Erwartungen. Wenn die Erwartungen schon so extrem hoch sind, dann ist es natürlich gefährlich, wenn man jetzt da nicht viel vertragt an Verlusten, dass das auch eintreten kann, das Ereignis.
Und so ist es.
Du machst das mathematisch oder ihr macht das mathematisch, ist natürlich sehr guter Punkt. Bin ich genauso dafür. Bin auch ein extremer Datenfreak, der gerne Daten analysiert und dann schaut, was rauskommt. Ich brauche immer irgendwie so einen Score. Das ist immer so, ich will immer schnell was überblicken. Das ist natürlich für die erste Einschätzung für mich immer sehr spannend. Und dann kann man ja immer tiefer reingehen.
Ich finde, es ist ja eine sehr subjektive Meinung. Es kann ja was teuer sein, aber wenn es die Markterwartungen trotzdem übertrifft und erfüllt, war es halt immer noch in den Erwartungswerten, dann kann so ein Wert auch deutlich gewinnen. Bei uns ist es so in der Analyse, wir haben eine Trefferquote, dass alle Unternehmen, die wir im Fonds haben, bis zu 40 Stück, in der Earnings Season sehen wir immer so, wie trennt sich die Spreu vom Weizen. Und im Schnitt liegen so 80% der allokierten Unternehmen in den Erwartungswerten oder darüber, also besser als der Markt gedacht hat. Und das klappt nicht immer. Also bei uns klappt zum Beispiel nicht so gut, wenn Unternehmen gerade also Zusammenschlüsse hatten, fusioniert sind. Dann sind die Daten teilweise so, weil so viele unterschiedliche Faktoren aufeinandertreffen, bis wir das greifen können, da brauchen wir immer ein bisschen. Aber sonst klappt es wirklich sehr gut. Und wenn man das immer hat, dann hat man nach jeder Earnings Season so einen kleinen positiven Effekt, wo man sagen kann, guck mal, da haben wir wieder so gut gearbeitet, dass wir wissen, wir haben nicht diese Riesenverluste drin. Also wir haben kein Unternehmen im Fonds, was über Nacht 20% verloren hat. Es gibt Unternehmen, die mal langfristig gefallen sind, ja, aber diese Schocks, diese Momente, so zack, 20% weniger, sowas hatten wir noch nie.
Sehr angenehm für eure Anleger sozusagen. Ein
Ja,
sehr stressfreier Fonds.
ich hoffe, ihr ein sehr konservativer Fonds. Das ist, wir analysieren hier die Echtzeitdaten und greifen damit den Kurs an. Das heißt, wir sind immer sehr nah an dem reellen Wert des Unternehmens, was natürlich die Downside nach unten auch, wir fallen natürlich auch, wenn die Börse crasht. So ist es nicht, aber wir fallen halt nicht so stark. Und das ist natürlich für einen konservativen Anleger und Value Investor genau das, was er eigentlich sucht. Deswegen sehen wir uns da auch so als Value-Baustein. Für den, ich sag mal, tech-enthusiastischen Growth-Anleger, der 100% Wachstum will, wäre der Fonds wahrscheinlich eher weniger was. Der braucht mehr Action im Depot. Der braucht
Der braucht mehr.
den Herzschlag am Puls des Kurses.
Ja, ob das so gesund ist und der Lebenserwartung abträglich ist, ja, schon, ist halt zum Überlegen. Aber ja, Patrick, danke für das Gespräch. Ich würde mal sagen, man kann sich drei Regeln mitnehmen. Erstens mal Regelwerk statt Bauchgefühl, am besten mathematisch. Dann der Burggraben, wenn man ihn messen kann. Sagen wir mal, was haben wir gesagt? Eintrittsbarrieren sind extrem spannend. Oder wenn wir durch die Wohnung gehen und sagen, ja, gib mir die Nivea und nicht gib mir die, ja, Hautcreme oder was auch immer. Das ist natürlich ein sehr cooler Burggraben, der auch wirklich stabil ist. Und die Bewertung immer im Kontext sehen. Also gerade bei Kursverhältnissen gibt es ja mehrere, nicht nur das KGV, einfach immer das Unternehmen im Kontext sehen. Und dann fährt man, glaube ich, am besten. Hast du noch irgendwas, was du gern noch mitgeben würdest, einen Punkt, wo du sagst, das würde ich den Hörern nochmal ans Herz legen?
Ja, ich würde den Hörern auf jeden Fall empfehlen, auch erstmal, dass sie alle das zugehört haben, wer bis hierhin gekommen ist, uns auch so lange zugehört hat bei einem Thema, wo ich weiß, es ist, Aktien ist, also für mich ist es Leidenschaft, Liebe pur. Ja, ich mache das schon sehr, sehr lange und ich kann stundenlang über Modeling, Quantanalyse, Aufbau von Modellen, Prüfungen, Rechnungsläufe reden. Ich finde das total spannend, aber ich habe gelernt, das ist nicht bei allen so. Deswegen, es gibt auch Menschen, die finden das gar nicht so spannend wie ich. Deswegen,
Unbestellbar für uns zwei.
ja, unvorstellbar. Wie kann das nur sein? Nein, aber es ist wirklich so. Deswegen, es ist toll, sich mit dem Thema generell auseinanderzusetzen. Ich freue mich über jeden, der das Thema generell für sich entdeckt und auch mit dem Thema anfängt und auch sich mit dem Thema anfängt zu informieren, weil es ist ein wichtiges Thema, es ist ein spannendes Thema. Es muss nicht für jeden das Lieblingsthema sein. Aber Basiswissen sollte man sich in dem Bereich aneignen. Was ich auf jeden Fall noch mitgeben möchte, auf jeden Fall auch die nächste Folge vom Podcast hören, weil die hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass der nächste Gast, der hier sein wird, ebenfalls sehr spannenden Kontext liefern wird.
Vielen Dank, danke, das finde ich richtig genial von dir, das freut mich natürlich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Patrick, und danke natürlich an die Zuhörer, dass sie eingeschaltet haben, bis hierhin gehört haben und ihr habt es gehört. Wir hören uns bei der nächsten Stock Talk.